Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind mittendrin im Buch Prediger, einem Teil des Alten Testaments. Der Verfasser dieses Buches ist König Salomo, der berühmt ist für seine Weisheit, seinen Reichtum und, naja, für seine 1000 Frauen, die, laut Bibel, sein Herz verleiteten. Und so erfahren wir im Buch Prediger einiges über die Lebensphilosophie eines Mannes, der sich eine Zeit lang von Gott entfernt hat, der in seinem Leben herum experimentiert hat und nichts anbrennen ließ, wie man so schön sagt. Mal hat er sich allen möglichen Vergnügungen hingegeben, dann hat er versucht, in materiellem Wohlstand sein Glück zu finden. Doch gelungen ist ihm das nicht. Auch das ist eitel und Haschen nach Wind, so lautet fast jedes Mal sein Resümee. Salomo hat viel herumexperimentiert in seinem Leben, hat verschiedene Lebensphilosophien ausprobiert und bei anderen beobachtet, was die menschliche Existenz eigentlich ausmacht. Menschen müssen genauso sterben wie das Vieh, hat er entrüstet festgestellt. Und wenn gerechte Menschen sterben, geht's ihnen oft nicht besser als den Ungerechten. Enttäuscht ist er darüber, dass diejenigen, die viel arbeiten und sich dadurch einen gewissen Wohlstand aufbauen, nicht wirklich wissen, was eines Tages mit ihrem Erbe geschieht. Alles ist eitel und Haschen nach Wind, klagt Salomo immer wieder. Betont jedoch ziemlich oft, dass er alles aus der Perspektive eines Menschen betrachtet, der unter der Sonne, also hier auf der Erde, im Diesseits lebt. Gottes Perspektive, also wie er das alles sieht und beurteilt, wird offenbar zunächst ganz bewusst ausgeblendet. In der letzten Sendung sind wir im Predigerbuch bei Kapitel 4, Vers 9 angekommen. Dort hat er gewissermaßen ein Rezept gegen die Vereinsamung präsentiert. Denn in den Versen davor war von einem Menschen die Rede, Zitat, »Der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende.« Hören Sie jetzt dazu noch einmal Vers 9 und dann gleich Vers 10. »So ist's ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft.« Salomo hat offenbar entdeckt, dass der Versuch, für sich allein zu leben, nicht unbedingt bedeuten muss, sich von anderen zu isolieren und sich in die Einsamkeit zu verkriechen. Man braucht jemanden, der einem hilft und der einem zur Seite steht. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Genau aus diesem Grund bekommt man oft den Rat, lieber zu zweit auf eine längere Wanderung zu gehen. Falls ein Unfall passiert, ist es gut, jemanden bei sich zu haben, der Hilfe leisten kann. Solche Probleme haben auch viele ältere Leute, die allein leben. Sie können in ihrer Wohnung stürzen, sich ein Bein brechen und sind dann nicht in der Lage, ans Telefon zu gehen. Manchmal vergehen Tage, bis ein Nachbar endlich nach ihnen schaut. Deswegen ist es besser, wenn zwei zusammen sind. Wenn einer stürzt, kann der andere ihm zur Hilfe kommen. Salomo fügt in Vers 11 hinzu, »Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden?« Dieser Vers, der Ihnen vielleicht ein Schmunzeln entlockt, ist vollkommen ernst gemeint. Hier geht es nicht ums Kuscheln, sondern um das Sich-Wärmen. Überall auf der Welt gibt es Menschen, die nicht einfach die Heizung aufdrehen können, wenn es ihnen kalt wird. Und da rückt man eben auch in der Nacht gern mal zusammen und sucht die Wärme des anderen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als kleiner Junge immer sehr gern im Winter bei meinem Vater im Bett geschlafen habe, weil er mich immer so schön gewärmt hat. Es war damals sehr kalt und wir schliefen in ungeheizten Räumen in einem sehr einfach gebauten Haus. Da war es für ein Kind wie mich wirklich etwas Schönes, bei seinem Vater im Bett schlafen zu dürfen. In Vers 12 äußert sich Salomo weiter über die Vorteile, die es bringt, wenn man nicht alleine ist. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Wenn schon zwei eine Gemeinschaft bilden, dann bilden drei schon eine kleine Menge an Leuten. Und manchmal ist es ganz gut, so eine Menge zu haben. Besonders dann, wenn es darum geht, sich eines Feindes zu erwehren. Man braucht nur an die Straßenkriminalität zu denken, die es heute in vielen größeren Städten gibt. Opfer sind oft Personen, die allein unterwegs sind, besonders auch Frauen. Eigentlich sollte man denken, dass es heute, fast 3000 Jahre nach König Salomo, bei uns zivilisierter zugehen sollte. Aber dem ist nicht so. Die Bibel stellt klar, dass der noch nicht erlöste Mensch eine sündige Natur hat. Und das gilt unabhängig davon, wie zivilisiert die Gesellschaft ist, in der er lebt. Und leider ist es so, dass der sündige und noch nicht erlöste Mensch nicht besonders sinnvoll mit der Freiheit umgehen kann, die ihm gewährt wird. Oder was halten Sie von der Freiheit, andere Leute zu belästigen und auszurauben, Frauen mit obszönen Telefonanrufen einzuschüchtern oder auch nur Musik in der Öffentlichkeit laut aufzudrehen, obwohl nur ein oder zwei Leute sie hören wollen? Auch die Freiheit, jederzeit offen seine eigene Meinung sagen zu dürfen, wird meines Erachtens von vielen nicht sehr weise eingesetzt. Wir werden heute überflutet mit Meinungsäußerungen von Wichtigtuern, die nicht wirklich etwas Wichtiges zu sagen haben. Ich selbst vertrete den Standpunkt, Freiheit ist kein Freibrief. Anders ausgedrückt, du hast zwar die Freiheit, deine Faust zu schwingen, aber da, wo meine Nase anfängt, hört deine Freiheit auf. Ein Mensch, der nur auf sich selbst bezogen ist, der keine Rücksicht nimmt, sondern immer nur sich und seine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, wird in diesem Leben keine Erfüllung finden. Mit meiner Arbeit allein zu sein, kann mich eine Zeit lang zufriedenstellen, aber schließlich wird es mir dann doch irgendwann leid. Ich reise auch nicht gern allein. In den vielen Jahren meines Dienstes habe ich sehr oft Konferenzen im In- und Ausland besucht. Und auf fast allen Reisen habe ich meine Frau mitgenommen. Ich vermute, viele von Ihnen empfinden dasselbe und sind nicht gern allein. Mit Vers 13 beginnt in unserem Bibeltext ein Abschnitt, der in manchen Ausgaben der Lutherbibel die Überschrift trägt: Volksgunst ist eitel. Offenbar hat Salomo die bittere Erfahrung gemacht, dass man sich als König auf die Sympathie des Volkes nicht allzu sehr verlassen sollte. Hier schreibt er nun, ein Knabe, der arm, aber weise ist, ist besser als ein König, der alt, aber töricht ist und nicht versteht, sich raten zu lassen. Anders ausgedrückt, die Würde des Amtes allein macht aus einer Person noch lange keinen guten König. Ein König, dem es an Weisheit fehlt und der auch nicht auf gute Ratgeber hören will, ist dümmer als ein junger Mann von der Straße, der zwar nichts besitzt, der aber gelernt hat, sein Leben in den Griff zu bekommen. Salomo weiß, wovon er spricht, denn er ist beides gewesen, ein weiser Knabe und ein sehr törichter König. Weiter heißt es in Vers 14, denn aus dem Gefängnis ist er auf den Thron gekommen und war doch arm geboren, als jener noch König war. In diesem Vers geht es also darum, dass ein alter, starrsinniger König von einem viel jüngeren abgelöst wird, der in Armut geboren wurde. Vermutlich denkt Salomo, der Verfasser dieser Zeilen, dabei an irgendeinen historischen oder legendären Fall, den auch seine Leser oder Zuhörer gekannt haben dürften. Und anhand dieses Beispiels untermauert er die Aussage des vorangegangenen Verses, nämlich, dass die Würde des Amtes allein aus einer Person noch keinen guten König macht. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, ich bin der Meinung, dass wir uns als Christen dafür interessieren sollten, wie unser Land regiert wird, ob die Regierung für größtmögliche Gerechtigkeit sorgt, ob ärmeren Menschen geholfen wird, wieder auf die Beine zu kommen, beziehungsweise ob ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird, ob Korruption und Wirtschaftskriminalität bekämpft werden und so weiter. Ein Vorteil der Demokratie liegt ja unter anderem darin, dass die Regierung, anders als etwa ein König, nicht auf Lebenszeit oder bis zu einem Umsturz an der Macht bleibt, sondern dass sie alle paar Jahre abgewählt oder bestätigt werden kann. Zurück zu unserem Bibeltext. Da erreichen wir jetzt die Verse 15 und 16. Salomo schreibt: Und ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandelten, bei dem zweiten Knaben, der an jenes Stelle treten sollte. Und es war kein Ende des Volks, vor dem er herzog. Und doch wurden seiner nicht froh, die später kamen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Mit dem zweiten Knaben ist hier der Thronanwärter gemeint, also der junge Mann, der den bisherigen König, diesen alten Knaben, ablösen sollte. Das Volk war voller Freude. Begeistert liefen ihm die Menschenmassen hinterher, doch schon bald waren sie auch mit ihm nicht mehr zufrieden. Und Salomo kommt zu dem Schluss: Es war alles mal wieder umsonst, wie Haschen nach dem Wind. Dass der junge Mann, der zum König gemacht wird, im Bibeltext als der zweite Knabe bezeichnet wird, ist interessant, denn Salomo war solch ein zweites Kind. Er war das zweite Kind der Batseba. Er war nicht das Kind, das sein Vater David eigentlich auserwählt hatte, um der nächste König zu sein. Salomo hat daraus offensichtlich den Schluss gezogen, dass Gott ganz gern mal die Zweiten erwählt. Auch Isaak war nicht das erste Kind gewesen, wie auch Jakob nicht der Erstgeborene war. Liebe Hörer, wenn Sie manchmal das Gefühl haben, Sie seien bloß ein Mensch zweiter Klasse, dann denken Sie daran, dass Sie bei Gott erstklassig sind. Das Zweite, was man an dieser Stelle im Predigerbuch feststellen kann, ist, dass Dinge später manchmal anders aussehen werden als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. In Vers 16 heißt es nach der Lutherbibel: Und doch wurden seiner nicht froh, die später kamen. Ein wichtiger Politiker mag die allermeiste Zeit seines Lebens sehr beliebt gewesen sein. Doch dann, wenn seine Zeit so langsam abläuft und die Medien nicht mehr so oft über ihn berichten, dann tritt womöglich zutage, dass seine Amtszeit gar kein so großer Segen für die Menschheit war. In unserem Bibeltext lassen wir nun den Abschnitt hinter uns, der mit den Worten überschrieben war: Volksgunst ist eitel. Nun berichtet Salomo, dass er bei seiner Glückssuche noch etwas anderes ausprobiert hat, das sicher ihr Interesse finden wird. Er hat nämlich versucht, sein Lebensglück in der Religion zu finden, ist dabei aber gescheitert. Ich werde dazu gleich ein paar Dinge sagen, die Sie möglicherweise ein wenig verwirrend finden, aber ich bitte Sie, lehnen Sie das nicht einfach ab, sondern lassen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken. Haben Sie gewusst, dass die Religion mehr Leute zerstört hat als irgendeine andere Sache auf der Welt? Schauen Sie sich einmal an, was verschiedene Religionen für die Menschen in der Vergangenheit und der Gegenwart getan haben. Schauen Sie sich die Verhältnisse in unterschiedlichen Ländern an. Wie leben die Menschen dort? Wie ist das Verhältnis zwischen Arm und Reich? Werden die Menschenrechte geachtet? Wer regiert auf welche Weise das Volk? Ich möchte behaupten, das Charakterfundament ist in vielen nichtchristlichen Ländern keineswegs geringer. Aber allzu oft drückt die Religion die Menschen nieder. Sie verharren in unzumutbaren Verhältnissen, weil sie meinen, dass ihre Religion dies von ihnen erwartet. Und manche Regierungen missbrauchen sogar die Religion, um die Menschen in Schach zu halten. Aber auch das Christentum hat den Menschen nicht immer gut getan. Denken Sie daran, wie rücksichtslos manche Missionare vorgegangen sind, um fremde Völker zu christianisieren. Denken Sie an die Kreuzzüge des Mittelalters und wie viele Menschenleben sie gekostet haben. Vieles passierte nach dem brutalen Motto: Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein. Manchmal lassen sich Menschen aber auch ganz freiwillig an eine Religion ketten. Die verschiedensten Sekten nutzen das aus und machen religiös Interessierte von sich abhängig. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie an einer Religion gekettet sind, dass Sie sie ablegen und sie gegen Christus austauschen. Ich persönlich bin nämlich der Meinung, dass das wahre Christentum keine Religion ist, sondern das Christentum ist dem Wesen nach eine Person. Ein Christ zu sein bedeutet, jemand vertraut Christus und glaubt an ihn. Religion dagegen ist für die Menschen noch nie besonders hilfreich gewesen. Das hat auch Salomo so erkannt und widmet sich im nächsten Abschnitt der Suche nach dem Lebensglück in der Religion. Hören Sie einmal, was Salomo jetzt in Vers 17 sagt. Es ist atemberaubend. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und komm, dass du hörst. Das ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie wissen nichts als Böses zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass der Gang in so manche Kirche nicht nur Zeitverschwendung ist, sondern auch etwas zutiefst Verkehrtes. Es ist zum Beispiel verkehrt, wenn Sie einer Predigt Beifall geben, die Gottes Wort, also die Bibel, nicht wirklich ernst nimmt. Und es wäre genauso verkehrt, einen Pastor mit gesunder Glaubensbasis nicht zu unterstützen, der das Wort Gottes verkündigt. Und so lautet der erste Vers von Kapitel 5, das nun beginnt: Sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenig sein. Ich frage Sie, was nützt der Besuch in einer Kirche, wenn man dort nicht Gott zu Worte kommen lässt? Wenn sein Wort, die Bibel, dort nicht ernst genommen wird? Den gerade vorgelesenen Vers kann man aber auch als Warnung verstehen. Lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Das bedeutet so viel wie: Triff keine Entscheidung unter emotionalem Stress. Unterschreibe kein Gelöbnis. Wenn du eine Wohnung oder ein Haus anmietest, kannst du ruhig unterschreiben, aber verpflichte dich nicht leichtfertig Gott gegenüber. Denn was du ihm versprichst, sollst du auch halten. Für mich heißt das auch: Wer sich entschlossen hat, Jesus Christus nachzufolgen, sollte sich nicht mit christlichen Traditionen und Bräuchen zufrieden geben. Es gibt in unseren Kirchen heute eine große Zahl unglücklicher Leute. Sie sind nie ganz mit dem Herzen dabei. Sie wollen nur einen besinnlichen Gottesdienst an Weihnachten und Ostern miterleben oder zusehen, wenn Verwandte oder Freunde getauft werden. Salomo fährt fort in Vers 2: Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume, und wo viel Worte sind, da hört man den Toren. In Kirchen und Gemeindehäusern werden zuweilen eine Menge Dinge gesagt, die besser nicht gesagt werden sollten. Törichte Dinge, die dem Wort Gottes widersprechen und die den Menschen nicht weiterhelfen. Salomo warnt in Vers 3: Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Aus diesem Grund bitte ich Sie, folgen Sie keiner Einladung zur Lebensübergabe, wenn Sie nicht wirklich mit Gott klare Sache machen möchten. Ja, es sind schon viele Leute im Gottesdienst nach vorne gekommen, um ihren Entschluss kundzutun, aber es hat ihnen in Wirklichkeit nichts bedeutet. Dagegen gilt: Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten. Brechen Sie Ihre Versprechen nicht, nicht Gott gegenüber. Sie können nicht Gott Dinge versprechen, die Sie nicht halten, und dann noch erwarten, weiterhin eine lebendige Beziehung mit ihm zu haben. Wussten Sie übrigens, dass uns Gott ein Gesetz in Bezug auf Gelübde gegeben hat? Nachlesen können Sie es im dritten Buch Mose, Kapitel 27. Also noch einmal: Wenn Sie Gott ein Versprechen geben, sollen Sie auch meinen, was Sie sagen, weil Gott Sie an Ihr Versprechen binden wird. Es gibt meines Erachtens nicht wenige Leute, die keine echten Missionare und keine echten Prediger mehr sind, weil sie Gott etwas versprochen haben, was sie nicht wirklich so meinten. Auch Christen, die irgendwann in ihrem Glauben stehen geblieben sind und kein geistliches Wachstum mehr erfahren, gehören dazu. Mit Gott in Verhandlungen zu treten, ist nicht wie eine religiöse Zeremonie. Denn sie haben es mit einer Person zu tun, die hört, was sie sagen, und die von ihnen erwartet, dass sie ihre Zusagen halten. Weiter in unserem Bibeltext mit den Versen 4 und 5. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Wenn wir Gott eine Zusage gemacht haben, sollen wir also nicht sagen, es war ein Irrtum, ich hätte es nie versprechen sollen. Oder ich habe es gar nicht so gemeint. Bitte bedenken Sie, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Es scheint viele Leute zu geben, die das noch gar nicht richtig begriffen haben. Und deshalb können sie die göttlichen Dinge nur wie vom Rand aus betrachten. Doch Gott ist Realität, und wir müssen sorgfältig im Umgang mit ihm sein. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel machen wir genau dort im Predigerbuch weiter, wo wir diesmal aufgehört haben. Dann geht es zum Beispiel um Unrecht, das dazu dient, andere Menschen auszubeuten. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.